Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es war gerade 6:30 Uhr, Samstagabend, das heisst, wir kommen zum Zwischenhalt. Antisemitismus gibt es immer noch in verschiedensten Formen. Ein Gespräch mit dem Antisemitismusforscher Wolfgang Benz haben wir für Sie parat. Zuerst reden wir jetzt aber über das Telefon. An unseren Handys klebt nämlich Blut. Das sagt die diesjährige ökumenische Kampagne von «Brot für alle», Fastenopfer und dem christkatholischen Partnersein. Unter dem Slogan «Des einen Schatz, des anderen Leid, Bodenschätze und Menschenrechte» geht es um die Schattenseite der Mobiltelefonie. Die Hilfswerke klären auf, wie Arbeiter im Kongo unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen Rohstoff schürfen, was für die Produktion von Handy, aber auch von Digitalkameras und Laptops braucht. Heidi Kronenberg hat mit Matthias Dörnenburg geredet. Er ist beim katholischen Fastenopfer für die Kampagne zuständig.
Für den Interviewtermin mit Matthias Dörnenburg zu vereinbaren, habe ich seinem Sekretariat selbstverständlich meine Handynummer hinterlassen. Als Journalistin kann ich mir meinen Berufsalltag ohne Mobiltelefon nicht mehr vorstellen. Muss ich darum ein schlechtes Gewissen haben?
Nein, ein schlechtes Gewissen auf jeden Fall nicht. Aber Sie müssen sich vielleicht bewusst sein, dass in Ihrem Handy Rohstoffe drin sind, die zum Beispiel im Süden des Kongos unter ganz schrecklichen Bedingungen hergestellt worden sind.
Die Massenproduktion von Handys wäre ohne Rohstoffe wie Coltan oder Kobalt nicht denkbar. Kobalt ist ein wichtiger Bestandteil von wiederaufladbaren Batterien, wie sie jedem Laptop oder Handy vorkommen. 50% vom weltweit vorhandenen Kobalt ist in der Erde der Demokratischen Republik Kongo zu finden. Unter Lebensgefahr steigen dort Arbeiter tief in Stollen, für den Rohstoff zu gewinnen.
Das sind Löcher, dort haben sie einen Einstiegsschacht, der geht ca. 30 bis 50 Meter hinunter, senkrecht hinunter, und unten gibt es ganz kleine Stollen. Dort wird dieser Rohstoff abgebaut, die Menschen von Hand aus dem Gestein herauspickeln.
Aber was fällt zurück in die Hand? Wer verarztet sie, wenn sie verletzt ist? Und wer garantiert ihr, dass sie auch morgen noch gebraucht wird? Arbeitsrecht ist in der Rohstoffmine im Bürgerkriegsblock der Kongo ein Fremdwort. Die Männer stehen ohne Verträge da, haben keinen existenzsichernden Lohn und sind in der Laune von ihren Vorgesetzten völlig ausgeliefert.
Die Hälfte der Rohstoffe aus dem Kongo werden von sogenannten Creuseur Artisanal, das sind diese Kleinschürfer, abgebaut. Das ist ein vollkommen informelles Geschäft. Dort hat vielleicht eine einzelne Person das Recht, eine Mine auszubeuten. Und das ist immer im Tageslohn, also ohne jegliche Verpflichtung. Wenn ein Unfall geschieht, hat kein Mensch irgendwie Unterstützung. Er kann keine keine Medikamente leisten, bekommt keine Invalidenrente. Wenn ich einen Tag nicht arbeiten gehe, habe ich halt einfach keinen Lohn. Diese informellen Strukturen, die sind ein Problem.
Raubbau am Mensch, Raubbau auch an der Natur. Zur Gewinnung von Gold, auch das Edelmetall steckt in digitalen Geräten. Zur Gewinnung von Gold werden im Kongo umweltschädigende Gifte eingesetzt und ganze Berge abgedreht. Der Matthias Dörnenburg.
Das kann ein Gebiet sein, wie zum Beispiel in der Schweiz der Napf. Also man muss sich vorstellen, dass da eine ganze Region der Hügel weggetragen wird und durchforstet. Und dann werden sehr oft Hilfsmittel eingesetzt, zum Beispiel im Goldabbau werden Cyanid eingesetzt. Das ist ein Giftstoff, dass man das Gold leichter aus dem Erz herauslösen kann. Und dieses Gift geht oft dann einfach direkt in Flüsse, vergiftet das Grundwasser.
Wer hat die Missstände zu verantworten? Nicht nur die Minenbesitzer im Kongo, sondern auch die Abnehmer im Norden, sagt Matthias Dörnenburg. Und da ist auch die Schweiz angesprochen. Mit den Rohstofffirmen Glencore und Xstrata ist die Schweiz das Zentrum vom Rohstoffhandel für die Handyproduktion. Und darum appelliert die Kampagne von Fastenopfer und Brot für alle gezielt auch an die Verantwortung von Wirtschaft und Politik. Der Matthias Dörnenburg, zuständig für die Kampagne beim Fastenopfer.
Grundsätzlich geht es darum, dass Firmen sogenannte freiwillige Kodizes haben. Einen Sozialkodex, wie sie mit Menschen in Südländern zum Beispiel umgehen wollen. Man redet da von einer sogenannten Corporate Social Responsibility, also was für eine Sozialverantwortung nehme ich als Firma wahr. Und dort kann man dann festhalten, dass man zum Beispiel gewisse Mindeststandards will, dass man alle ILO-Normen, das sind die Normen der internationalen Arbeiterorganisationen, einhalten will, dass das lokale Recht berücksichtigt wird.
Unter dem Titel Unternehmen müssen Menschenrechte achten, lancieren die Hilfswerke eine Unterschriftensammlung. Bundesrat und Parlament werden aufgefordert, für Rohstofffirmen, die in der Schweiz ansässig sind, strengere Regeln zu erlassen. Es geht um Transparenz über den Gewinn, wo in Südstaaten wie im Kongo erzielt werden. Es geht um Steuergerechtigkeit.
Das heisst, dass Firmen offenlegen müssen, wie viel sie in Ländern des Südens direkt investieren und wie viel Gewinn sie von dort wieder beziehen. Man hat ein großes Problem, dass durch interne Verrechnungsmechanismen in großen Holdings ein viel zu kleiner Gewinn ausgewiesen wird oder sogar ein Verlust und von dort her keine Steuern im Kongo gezahlt werden. Also das heißt, wir wollen ja, dass diese Finanzen irgendwo im Kongo bleiben, dass dieses Land, das nach dem Krieg wirklich zerstört ist, eine Entwicklung durchführen kann.
Zurück zu uns Konsumentinnen und Konsumenten. Wir können fair produzierte Bananen kaufen und fair produzierte T-Shirts tragen. Können wir in näherer Zukunft auch mit fair produzierten Handys telefonieren? Der Matthias Dörnenburg.
Leider noch nicht. Das wäre natürlich ein Traum. Ich würde das natürlich auch sofort austauschen, mein Handy gegen ein fair produziertes. Man muss sich das einfach vorstellen, ähnlich wie beim T-Shirt, wo man ja eine elendlange Produktionskette hat, hat man natürlich bei einem Handy noch eine längere Produktionskette. Also man hat die verschiedensten Rohstoffe aus der ganzen Welt, die an einem ganz anderen Ort verarbeitet werden. Das ist sehr kompliziert. Aber wir arbeiten in diese Richtung, dass große Firmen, die eine Marke vertreten, dass die eben auch stolz dahinter stehen wollen und sagen, nein, unsere Handys sind besser, sind sozialethisch und in diese Richtung arbeiten wir.
Der Matthias Dönenburg, Leiter Marketing und Kommunikation beim Fastenopfer. Die ökumenische Kampagne Bodenschätze und Menschenrechte startet nächste Woche am Aschermittwoch und sie geht dann bis zu den Ostern. Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I want to stop and talk with you and tell you how I come along. I know you've heard about Joshua. He was the son of Nun. He never stopped his work until the work was done. He got no thing. Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about your men of Saul. There's no like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go blow them around, the Joshua cried, cause the battle of men. And God knows in Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about your men of Gideon, you may brag about the king of Saul. There's none like Joshua at the battle of Jericho. They tell my great God that Joshua's spear was well nigh 12 feet long, and upon his hip was a double-edged sword, and his mouth was a gospel horn. Yet bold and brave he stood, salvation in his hand. Oh, blow them around, the Joshua cried, cause the devil can't do you no harm. God knows in Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls come tumbling down. Then up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Oh, blow them around, the Joshua cried, called the battle of men in my hand. Then the lamb round sheep horns began to blow, the trumpets began to sound. Old Joshua shouted glory, and the walls come tumbling down. The God knows in Joshua fit the battle around Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls came tumbling down. Down, 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 tumbling down. Sie hören den Zwischenhalt immer am Samstagabend zwischen 6:30 und 7 auf DRS1 und wir kommen zum zweiten Beitrag, einem Interview mit dem international renommierten Antisemitismusforscher Wolfgang Benz. Der Historiker kommt aus dem Schwäbischen und hat mehr als 20 Jahre lang das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin geleitet. Jetzt geht er in Ruhestand. An was erkennt man einen Antisemit? Was ist Antizionismus? Was ist Judenfeindschaft? Wie kann man eigentlich Israel kritisieren? Das sind wirklich Fragen, wo sich der Professor Benz immer wieder damit beschäftigen musste. Und genau solche Fragen hat Hans-Jörg Schulz ihm nochmal gestellt.
Professor Benz, in dem von Ihnen herausgegebenen Handbuch des Antisemitismus haben Sie annähernd 700 Biografien über judenfeindliche Personen von der Spätantike bis heute vorgestellt. Darunter auch kirchliche Größen, der Augustinermönch Abraham a Santa Clara zum Beispiel, der im 17. Jahrhundert die Juden für alles, auch für die Pest verantwortlich machte, oder den heutigen Pius-Bruder Richard Williamson. Waren oder sind die christlichen Kirchen in ihrer Geschichte eine Speerspitze des Antisemitismus?
Die christlichen Kirchen waren eine Speerspitze der Judenfeindschaft. Ich sage mit bewusst nicht Antisemitismus, aber daher kommt ja das Ressentiment gegen Juden. Es ist ursprünglich religiös bis ins 19. Jahrhundert hinein auch ausschließlich religiös motiviert. Die Juden sind diejenigen, die die Heilslehre des Christentums verweigerten und deshalb sind sie Feinde. Das ist auch konfessionsübergreifend das von Abraham a Santa Clara zu Martin Luther ist da nur ein ganz kurzer Weg.
Wenn heute so ein Bischof wie der Holocaustleugner Williamson oder auch ein Bischof aus Polen, wie das neulich passiert ist, den Holocaust als eine Propagandawaffe bezeichnet und abtut, sind diese Leute dann einzelne Wirrköpfe oder stehen die immer noch für was in der heutigen Kirche?
Wenn sie nur einzelne Wirrköpfe wären, müsste man sie nicht ernst nehmen, dann würden sie auch keine Wirkung haben. Sie stehen, der Bischof Williamson, für eine nun kleinere Gruppe, man kann sie als Sekte bezeichnen, von Fundamentalisten. Fundamentalisten sind aber immer da aggressiv und offensiv, wirkungsmächtiger und damit auch gefährlicher als die große Masse des Kirchenvolkes. Der polnische Bischof steht, das zeigt etwa auch die Radio- und Fernsehstation Radio Maria in Polen, für eine breite, in der Regel eher vom niederen Klerus als vom höheren getragene Welle von Nationalismus und Judenfeindlichkeit. Der ist also keineswegs ein Wirrkopf, sondern der bedient Erwartungen eines großen Publikums.
Nun ist Antisemitismus ja heute nicht mehr nur etwas für Universitätsseminare, sondern sehr häufig auch etwas für Gerichte, wie im Fall Williamson das im Moment auch passiert. Wir wissen, die Richter müssen sich sehr häufig erstmal kundig machen, was das nun genau ist, über das sie da zu urteilen haben. Machen Sie uns und unsere Hörerinnen doch mal kundig, was genau ist Antisemitismus?
Antisemitismus ist jede Form von Judenfeindschaft. Das tritt seit der späten Antike in verschiedenen großen Erscheinungsformen auf. Das ist über viele Jahrhunderte hin der religiös motivierte und religiös argumentierende Antijudaismus. Diese Form der Judenfeindlichkeit endet in dem Moment, in dem der Jude sich taufen lässt. Es gibt nämlich jetzt keinen Grund mehr, ihn als Feind zu stigmatisieren. Die zweite Form, das ist der moderne Antisemitismus. Bitte nicht verwechseln mit aktuellem Antisemitismus. Der moderne Antisemitismus im 19. Jahrhundert entstanden, hat eine neue Begründung seiner Judenfeindschaft, nicht mehr die Religion, sondern jetzt ist es die Rasse. Also genetisch bedingt ist der Jude ein Abzulehnender, ein Feind, ein Auszugrenzender, ein zu Vertreibender, ein Mensch, der nicht in die Mehrheitsgesellschaft passt. Dieser moderne Antisemitismus, das ist die Spielart, die Adolf Hitler nach dem Ersten Weltkrieg aufgreift, mit der er seine Anhänger motiviert und mit der er aus der Sekte, der völkisch-rechtsradikalen Sekte NSDAP, die größte Partei Deutschlands macht. Dieser moderne Antisemitismus kulminiert im Holocaust, im Mord an 6 Millionen Juden. Und nach dem Holocaust hört nicht, wie man eigentlich auch annehmen könnte, Antisemitismus auf, aus Entsetzen über das, was dieses Vorurteil bewirken konnte. Nein, es gibt neue Formen, es gibt einen sekundären Antisemitismus, insbesondere in Westdeutschland, in Österreich entstanden und kultiviert, ein sekundärer Antisemitismus, der Juden ausgrenzt und stigmatisiert, nicht trotz Auschwitz, sondern wegen Auschwitz. Also eine Judenfeindschaft geboren aus Schuld- und Schamgefühlen. Und es gibt eine vierte, das ist heute die aktuelle Erscheinungsform, Antizionismus. Also ein als Feindschaft gegen Israel auftretender und als Israel-Kritik sich tarnender Antisemitismus, der dazu greift, den Nahostkonflikt zu instrumentalisieren, weil in unserer Gesellschaft offener Antisemitismus natürlich verpönt und kriminalisiert ist.
Woran erkennen Sie heute einen Antisemiten?
Ich bin gar nicht daran interessiert, einen Antisemiten zu erkennen, da ich nicht interessiert bin, jemanden als Antisemiten zu stigmatisieren. Ich erkenne natürlich ziemlich rasch an Fragen, an Gesten, an Bemerkungen, wenn mir jemand einen Brief schreibt, und ich bekomme viele solcher Briefe, in denen es heißt, die Eltern oder Großeltern waren erbitterte Gegner Hitlers. Sie haben unendlich vielen Juden geholfen. Heute hat man sehr viele Freunde in Israel. Dann bin ich hellhörig, denn im übernächsten Satz kommt dann mit dem Aber, man wird doch sagen dürfen, kommt dann die judenfeindliche Stellungnahme ganz schnell. Oder die gleisnerische Frage, wenn sich mir nach einem Vortrag jemand nähert und sagt, ob ich denn nicht daran dächte, dass die Araber auch Semiten seien, dann weiß ich sofort Bescheid, dem sage ich dann guter Mann oder gute Frau, das ist ein uralter Irrtum, hat mit Ethnien gar nichts zu tun. Und wenn Sie jetzt damit beweisen wollen, dass es keinen Antisemitismus gibt, dann sind Sie der 4592., der das versucht. Also ich erkenne an der Eingangsfrage in der Regel, worauf es hinaus will, wenn jemand eine antisemitische, in der Regel verbrämte Stellungnahme abgeben will.
Also das, was in den arabischen Staaten zum Beispiel gegen Israel vorgeht, ist das für Sie jetzt auch eine Form dieses heutigen Antisemitismus?
Ja, selbstverständlich. Das ist eine virulente Form des Antisemitismus, der sich auch des traditionellen Instrumentariums bedient, etwa die Protokolle der Weisen von Zion, dieses um die Jahrhundertwende, die vorige Jahrhundertwende, also um 1900, entstandene Pamphlet, das eine jüdische Weltverschwörung beweisen soll, hat Höchstkonjunktur in den arabischen Ländern, wird als Waffe gegen Israel verwendet.
Nun gibt es ja viele Gründe, Israel zu kritisieren, zum Beispiel wegen der Politik gegenüber den Palästinensern. Wie kann man Israel kritisieren, ohne in diese Ecke reinzukommen?
Das ist gar nicht so schwer, wie viele glauben. Es ist natürlich da, es ist auch nicht tabuisiert und keineswegs ist jetzt jede Kritik an der israelischen Regierung, der israelischen Administration oder der israelischen Armee Antisemitismus. Kompliziert wird das erst dann, wenn jemand die schiefen Vergleiche gebraucht. Es ist natürlich Unsinn zu sagen, Israel führe einen hemmungslosen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser, wie das ein prominenter und im Übrigen hochachtbarer deutscher Politiker vor einigen Jahren gesagt hat. Ein hemmungsloser Vernichtungskrieg ist etwas ganz anderes als das drastische Durchgreifen, meiner Meinung nach zu drastische Durchgreifen der israelischen Armee auf palästinensischem Boden. Also die falschen, die Vergleiche zwischen den Juden und den Nazis, damit ist man auf der schiefen Bahn, gibt auch seine wahre Absicht kund, nämlich nicht die israelische Regierung zu kritisieren, so wie man die amerikanische oder die österreichische Regierung wegen irgendwelcher Handlungen kritisiert, sondern man kritisiert sie und fügt in der Regel auch hinzu, so sind sie eben. Die Juden. Und was die Nazis mit den Juden gemacht haben, das machen die Juden jetzt mit den Palästinensern. Damit hat man also endgültig längst den Bereich seriöser Kritik verlassen und agitiert nur noch auf antisemitische Weise.
Der Wolfgang Benz, der langjährige Leiter vom Berliner Zentrum für Antisemitismusforschung, im Gespräch mit dem Hans-Jörg Schulz. Morgen um 8:30 ist der Professor Wolfgang Benz dann Gast auf DRS2 in der Sendung Perspektiven. Kommen wir zum Schluss vom Zwischenhalt noch zu den Glocken. Die Leute, die dort wohnen, sagen ihrem Dorf auf dieser Hangterrasse am Westufer vom Hallwilersee, gut 150 Meter über dem unteren Seeende, ein chli salopp Lüpu. Für Nicht-Eingeweihte heisst der Ort im Kanton Aargau offiziell Leutwil. Und die kleine Gemeinde hat sogar eine Glocke in ihrem Wappen, die aber nicht etwas mit Leuten zu tun hat, sondern der Ortsname geht zurück auf den althochdeutschen Personennamen Liuto. Schon 1273 wird urkundlich die Existenz von einer Kirche dort erwähnt und die Leutwil haben sogar Pfarrer gewirkt, die sich in der Kirchen- und Theologiegeschichte einen prominenten Platz haben können sichern. In den frühen 20er Jahren im letzten Jahrhundert zum Beispiel der Eduard Turneisen, ein späterer Theologieprofessor an der Uni Basel. Ein Freund von ihm war der Karl Barth, der damals die reformierte Kirchengemeinde Safenwil betreut hat. Und die beiden haben ab und zu dann sogar ihre Kanzel getauscht. So hat also der weltbekannte Karl Barth auch ab und zu das Lüpu predigt. Kirche, vermutlich im 13. Jahrhundert gebaut, ist ein romanischer Saalbau und man darf sie als bedeutende kunstgeschichtliche Sehenswürdigkeit bezeichnen. Im Inneren hat es kostbare Wandmalereien und die 5 Glocken im Turm, die sind von der Firma Rüetschi gegossen worden. 3 1898 und die anderen 2 1962. Auf der grössten hat es einen Spruch: O Land, 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 höre des Herrn Wort. Thank you. Das sind die Glocken von der reformierten Kirche Leutwil im Kanton Aargau.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.